Die Liebesgeschichte von Alexei Nawalny und Julia Nawalnaja. Eine der tapfersten Frauen der Welt.
Die Paarflüsterei. Das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Baby, es ist genau so, wie es in dem Lied heißt. Städte, Flugplatzlichter, blaue Schneestürme und tausende von Kilometern zwischen uns. Aber ich fühle, dass du jede Sekunde bei mir bist und ich liebe dich immer mehr.
Das ist die letzte Nachricht, die Alexei Nawalny am Valentinstag, 2 Tage vor seinem Tod, in russischer Haft an seine Frau geschrieben hat. Sie haben sich 2 Jahre nicht mehr gesehen.
2 Jahre. Und in der zweiten Nachricht schreibt er dann auch noch, dass er die letzten 15 Tage in Isolationshaft verbringen musste, was er im russischen Straflager Polarwolf nördlich des Polarkreises oft musste.
Ja, man sagt 200 Tage im Jahr.
Ja, 200 Tage.
Wir sprechen in diesem Podcast über ein besonderes Paar, das es durch ihre besondere Liebe geschafft hat, einer Übermacht zu trotzen.
Was für Menschen sind die beiden? Wie haben sie sich kennengelernt? Wo kommen sie her? Wie haben sie gelebt? Und wie muss es sich anfühlen, wenn dein Partner für die Sache stirbt? Was viele nicht verstehen, warum ist der Mann überhaupt wieder nach Russland gegangen, nachdem er in Deutschland nach seiner Vergiftung gerettet wurde?
Wie kann eine Liebe sowas aushalten? Oder hält sie genau deswegen?
Dieses Paar war natürlich nicht in Andreas' Praxis, aber nachdem wir ihre Geschichte recherchiert haben, der Markus und ich, dachte ich mir, die hätten bestimmt seelische Unterstützung gebraucht, um das alles auszuhalten.
Ja, weil der Kampf von dem Alexei Nawalny gegen den Wladimir Putin, der ging schon ewig, also Jahre vor der Vergiftung ging das schon los.
Wir sprechen heute auch über Kritik an Nawalnys Person, die bei uns häufig verschwiegen wird. Aber das wollen wir der Vollständigkeit halber auch erwähnen.
Voll. Und jetzt stellen wir uns erstmal ganz kurz vor. Der Markus und ich, wir sind ein Paar. Wir sind beide Journalisten und wir haben für euch diese Geschichte recherchiert. Andrea ist Paartherapeutin und hat seit 20 Jahren eine Beziehungspraxis oder die Beziehungspraxis im Herzen von München. Und sie ist Einzelpaar und Sexualtherapeutin.
Genau so ist es.
Voll krass, gell? Also als diese Nachricht kam, dass der Nawalny in der Haft gestorben ist, das hat sich für mich ganz beklemmend angefühlt, weil für mich gibt's oder gab's im Kopf eigentlich 2 Menschen, die ständig in Haft waren und immer verfolgt waren. Das eine ist Nawalny und das andere ist der Julian Assange von WikiLeaks. Mhm. Und als der jetzt gestorben ist, habe ich mir gedacht, das ist tragisch. Das war, ohne dass ich überhaupt wusste, was da passiert war im Detail, aber ich fand's tragisch. Das war mein Gefühl.
Ich war total schockiert, als ich diese Geschichte recherchiert habe, weil seine Haftbedingungen waren brutal. Der war in diesem Polarwolf-Straflager nördlich des Polarkreises. Da geht jetzt langsam gerade die Polarnacht zu Ende. Das heißt, da ist es nur dunkel. Es hat da minus 20 Grad. Es gibt da keine Heizung in diesem Straflager. Und der war ja sehr oft in Einzelhaft. Isolationshaft. Mhm. Ja, wie in so einem kleinen Mini 2-3 Quadratmeter großen Betonzimmer eingesperrt. Mhm. Da muss man ja irre werden. Ich weiß gar nicht, wie man sowas aushalten
kann. Ich weiß es auch
nicht.
Ich weiß es wirklich nicht.
Ich habe da mal die Augen geschlossen und mir vorgestellt, stell dir vor, dir ist die ganze Zeit kalt. Du hast 3 Quadratmeter. Du sitzt da, du frierst. Du kannst dich mit niemandem unterhalten. Wie muss sich das anfühlen?
Und wenn du deine Arme und Beine ausbreitest, dann stößt du eigentlich
an Wände. Es ist eine Katastrophe. Als ich von der Nachricht gehört habe, war ich erstmal geschockt und ich war wahnsinnig traurig, weil ich mir gedacht habe, der Mann war für viele in Russland ja so das Symbol der Hoffnung und für Mut, sich zu wehren. Ne? Mhm. Und ich bin so traurig geworden für die Menschen dort. Und als man dann auch die Bilder gesehen hat, später dann, die durch die Medien gegangen sind, wo Menschen dann Blumen niedergelegt haben und verhaftet wurden, da hat es mir wirklich den Magen umgedreht. Also nach seinem Tod kämpft Putin gegen Blumensträuße, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Menschen, die Blumen niederlegen, werden weggejagt oder festgenommen. Und ich finde, wir werden da ja auch noch drüber reden, wer ist er eigentlich für uns? War das jetzt mutig oder war das einfach nur total verrückt? Der erste Tag der Münchner Sicherheitskonferenz.
Am Freitag, den 16. Februar, geht die Meldung um die Welt. Der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny ist laut der russischen Gefängnisbehörde nach einem Spaziergang zusammengebrochen und wenig später gestorben. Plötzliches Herzversagen, haben die gesagt. Mittlerweile wissen wir, dass die Pressemitteilung der russischen Behörden nur 2 Minuten nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Viel zu schnell. Ne? Ein paar Tage vorher soll der russische Geheimdienst angeblich alle Überwachungskameras in dem Straflager abgebaut haben. Außerdem sollen russische Oppositionelle eine Befreiung Nawalnys aus dem Straflager geplant haben. Keine Ahnung, haben wir gehört. Schwer zu verifizieren, genau.
Wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast hört, sind wahrscheinlich schon wieder viele neue Informationen dazugekommen. Aber was sich genau am 16. Februar in dem Straflager nördlich des Polarkreises abgespielt hat, werden wir alle wohl nie erfahren.
Und seine Frau, die Julia Nawalnaja, ist zu dem Zeitpunkt, als Russland seinen Tod veröffentlicht, in München, um bei der Sicherheitskonferenz aufzutreten.
Ja, vielleicht habt ihr ihren Auftritt gesehen in den Nachrichten. Mir persönlich kamen die Tränen, muss ich sagen. Julia betritt die Bühne, eine ja, Schönheit, platinblonde Haare, streng zum Zopf gebunden, dunkelblaues Sakko, ihre Augenränder geschminkt. Erhaben, fand ich, wirkt sie und dennoch tief traurig, aber nicht gebrochen. Und der ganze Saal, die Gäste der Sicherheitskonferenz, stehen auf und applaudieren. Guten Tag, ganz herzlichen Dank, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. Sie haben ja sicher diese entsetzliche Nachricht erhalten. Ich habe überlegt, soll ich wirklich jetzt zu Ihnen sprechen oder soll ich zu meinen Kindern zurückreisen? Dann habe ich mich gefragt, was hätte denn Alexei getan an meiner Stelle? Und ich bin mir absolut sicher, er wäre hier geblieben. Er hätte zu Ihnen von diesem Platz aus gesprochen. Ich weiß nicht, sollen wir diese furchtbaren Nachrichten glauben, die wir da gehört haben? Die Nachricht, die wir von den offiziellen Medien bekommen haben, muss ich dazu sagen, denn schon seit vielen Jahren, und das wissen Sie natürlich auch, waren wir in einer Situation, wo wir eben Putin nicht glauben können. Wir können ihm und seiner Regierung nicht Glauben schenken, denn sie lügen unaufhörlich. Aber wenn es tatsächlich stimmt, dann möchte ich an dieser Stelle Folgendes sagen. Ich möchte die gesamte internationale Gemeinschaft, all diejenigen in der Welt, die jetzt zuhören, dazu aufrufen, zusammenzustehen und gegen dieses Böse zu kämpfen, dieses furchtbare Regime zu bekämpfen, das heute über Russland herrscht. Dieses Regime und Wladimir Putin sollten persönlich zur Verantwortung gezogen werden für all diese Gräueltaten, die sie in den letzten Jahren in unserem Land verübt haben. Ich danke Ihnen.
Sag mal, was denkt ihr? Warum musste er jetzt sterben?
Naja, ich finde, man muss sich immer fragen, wer hat was, wovon?
Ja, das stimmt schon. Aber als die Nachricht kam, war das so ein bisschen so die Tonalität in allen Medien, der ist umgebracht worden. Weil der wurde ja schon mal umgebracht 2020 und jetzt wird er wieder umgebracht. Und ich bin mir da gar nicht so sicher, wenn man sich das mal reinzieht, was denn dort in so einem Straflager abgeht, wie das Leben dort ausschaut. Da kann man schon mal auch an einem Herzinfarkt sterben, so blöd es jetzt klingt.
Ja, minus 20 Grad.
Bei minus 20 Grad. Ich bin mir nicht sicher, dass das jetzt ein Mord war. Es war natürlich schon ein Mord auf Raten.
Warum sterben ganz oft Menschen auch an einem gebrochenen Herzen? Also gerade, wenn sie jemanden verloren haben oder wenn sie sehr großen Kummer haben. Und viele Ärzte, die etwas ganzheitlicher denken, fragen ja auch, was war denn in den letzten 1, 2, vielleicht 3 Jahren bei dir? Und das würden Sie ja nicht fragen, wenn es nicht irgendwie in einem Zusammenhang stehen könnte. Und gerade Herzinfarkt und Herz hat halt einfach auch sehr viel mit Beziehung oder Liebe zu tun.
Ich habe mir gedacht, als Investigativjournalisten eben rausgefunden haben, dass der russische Geheimdienst da vorher die Kameras abmontiert hat in diesem Straflager. Okay, das hat natürlich schon irgendwie System. Und dann habe ich mich gefragt, eben wer hat was wovon? Ja. Und dann gab es ja auch, hast du gerade schon gesagt, die Meldung, dass es einen Plan gab, ihn da irgendwie rauszuholen. Ich glaube, dass im Hintergrund in Russland da gerade Dinge passieren, von denen wir alle nichts wissen.
Das kann
und
schon sein,
parallel ja. Dazu ist ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der russische Hubschrauberpilot, der übergelaufen ist, der ist jetzt ja auch noch in Spanien umgebracht worden.
Ja, da gibt es aber jetzt keinen Zusammenhang.
Naja, ich habe mir gedacht, vielleicht machen die so Tabula Rasa, weil sie Menschen, die nicht so handeln, wie sie sich das vorstellen, damit zeigen sollen, Freunde, passt mal auf, wir machen so, wann wir es wollen. Das habe ich mir so gedacht.
Das machen die, da gibt es ja eine ganz lange Geschichte von dem Land Russland, dass wir irgendwelche Feinde einfach umbringen. Die Liste ist ja ewig lang.
In den Medien hieß es ja...
Von bewiesenen Anschlägen und Morden. Ne?
In den Medien hieß es ja, ja, die haben den jetzt umgebracht, weil in einem Monat Wahlen sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Weil wenn du die Russen auf Zinne bringen möchtest, zumindest einen Teil, dann bringst du Nawalny um.
Richtig.
Dann ist er eher der Märtyrer. Ja, also...
Also 3 Tage nach ihrem Auftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz veröffentlicht Julia Nawalny ja eine Videobotschaft. Man muss dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt dann der Tod von Alexei Nawalny dann schon bestätigt war. Ja.
Und in dieser Videobotschaft sagt sie den Tränen nahe, vor 3 Tagen hat Wladimir Putin meinen Ehemann umgebracht. Damit habe Putin unsere Hoffnung, unsere Freiheit, unsere Zukunft töten wollen. Putin habe mit Nawalny auch die Hälfte ihres Herzens und ihrer Seele getötet. Aber, so sagt sie, die andere Hälfte, die habe ich noch. Und sie kündigt an, die Sache ihres Mannes jetzt weiterzuführen.
Eigentlich wollte Julia nie Politikerin sein.
Nee.
Sie hat immer gesagt, sie sei vor allem Mutter und Ehefrau. Aber sie versuche irgendwie ein normales Leben zu führen.
Genau, sie wollte sich da raushalten und Politik ist Alexeis Sache. Ich kümmere mich um die Familie. Und das hat sich jetzt scheinbar geändert.
Die Urlaubsliebe.
Es ist das Jahr 1998, da lernen sie sich, beide sind 22 Jahre alt, im Sommerurlaub in der Türkei kennen.
Ganz süß, es gibt davon noch ganz zauberhafte Fotos, ganz jung die beiden. Julia steht auf der anderen Straßenseite, Alexei sieht sie und erzählt später, da wusste ich, diese Frau werde ich mal heiraten.
Alexei, er war damals Anwalt oder angehender Anwalt, ich weiß nicht, ob er schon fertig war. Sie studiert Wirtschaftswissenschaften, internationale Beziehungen und arbeitet später als Doktorandin und in einer Bank. Und beide wohnen in Moskau.
2 Jahre später, im Jahre 2000, haben sie geheiratet. Ein Jahr später kommt dann schon ihre gemeinsame Tochter Daria auf die Welt. Es ging alles recht schnell. Alles innerhalb von 3 Jahren. 7 Jahre später wird ihr Sohn Sakar geboren. Ihre Tochter ist heute übrigens 22 und der Sohn 16 Jahre alt.
Ja, und Julia hat einige Zeit als Nebentätigkeit in der Firma ihrer Schwiegereltern geholfen. Die haben so eine kleine Möbelfabrik. Und kurz vor der Geburt ihres Sohnes bleibt sie dann ganz zu Hause, kümmert sich um die Kinder, den Haushalt und wird nebenbei so ein bisschen seine Sekretärin und Assistentin. Und beide beginnen, ja, ein gemeinsames Projekt. Gegen die Korruption im Land und das Putin-Regime zu kämpfen. Das ist im Jahr 2007.
2007, genau. Mhm. Und sie begleitet ihn wirklich auf jede Veranstaltung und ist immer an seiner Seite. Und er hat mal in einem Interview über sie gesagt, dass sie viel radikalere Ansichten hätte als er. Aber die bleiben immer zu Hause, die Ansichten. So ist es da.
Ja, genau. Die gemeinsamen Projekte, die gemeinsamen Ziele, die gemeinsamen Visionen. Bei manchen ist es nur, das Haus zu renovieren, das Wohnzimmer zu streichen. Aber die beiden hatten wahrlich Größeres vor.
Wir lernen sie näher kennen.
Alexei wird im Juni 1976 im Großraum Moskau geboren und wächst etwa 100 Kilometer entfernt so in einem Städtchen namens heißt Obninsk. Obninsk auf. Damals weniger als 70.000 Einwohner, so ein Dörfchen im Vergleich zu Moskau mit 13 Millionen. Und früher haben in dem Ort viele Militärangehörige gewohnt und so auch Nawalnys Familie, sein Vater Anatoly war nämlich Offizier. Ein strammer Militär, strenger Mann, habe ich gehört.
Wie viele Russen oder Ukrainer hat auch Nawalny russische und ukrainische Vorfahren. Sein Vater, Anatoly, kommt ursprünglich aus der Ukraine, aus einem Örtchen, das heute zur Sperrzone rund um Tschernobyl gehört. Und dort, also bei der Familie in der Ukraine, hat Alexei viel Zeit seiner Kindheit und Jugend verbracht.
Später hat er dann Jura studiert, war Anwalt und danach war er noch an der Wirtschaftshochschule in Moskau für Börse und Aktienhandel. Also es war so anfangs gar nicht so klar, wohin da bei ihm die Reise geht.
Ja, und Julia und Alexei sind fast gleich alt. Sie ist nur einen Monat jünger als er. Wird im Juli 1976 in Moskau geboren. Da wächst sie auch auf. Ihr Sternzeichen ist übrigens Löwe.
Potzblitzspatzel, hast du was rausgefunden?
Löwe. Ja, aber sie ist auch eine Löwin.
Und er
war Sternzeichen Zwilling. Also für alle, die es jetzt interessiert.
Genau.
Als sie Alexei kennenlernt, schließen sich beide auch gleich einer liberalen Partei an, aus der sie aber später wieder austritt.
Da habe ich mir drin geblieben.
Er ist erstmal drin geblieben, er ist aber später rausgeflogen. Mhm. Aber da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, irgendwie große Liebe bei den beiden, ne, im Türkeiurlaub. Mhm. Die kommen wieder zurück, sind 22 Jahre alt und treten erstmal gemeinsam eine Partei an. Also die hatten schon so eine gemeinsame Idee.
Ambitionen gab es schon früh. Ja. Scheinbar.
In einem Interview sagt sie, ich sehe mich selbst nicht als Politikerin, sondern nur als Unterstützung für meinen Mann. Aha. Ich habe keine Idole, aber ich bewundere Menschen, die sich Ziele setzen. Vielleicht, weil ich auch so bin. Ich weiß, was ich will und wohin ich gehe. Sie habe die Lehre gezogen, nicht aufzugeben, keine Schwäche zu zeigen und das zu tun, was getan werden muss. Und sie glaube daran, ihren Mann wieder in Freiheit zu sehen. Das sagt sie zu einem Zeitpunkt, als er eben schon inhaftiert ist. Und dann sagt sie noch, nichts ist schwierig, wenn man liebt. Und eine Mitarbeiterin von Nawalny beschreibt die beiden, also das Pärchen, so. Sie mussten manchmal nicht einmal miteinander sprechen, sie dachten gleich.
Krass. Also man würde sie seelenverwandt wahrscheinlich bezeichnen.
Genau. Ja, schon abgefahren, haben sich die zwei so gefunden. So schaut es zumindest aus. Mhm. Und Nawalnys politische Karriere ging 2007, 2008 los. Da wurde sein Sohn geboren und Alexei wurde als Blogger und Oppositionspolitiker in Russland bekannt. Und die Julia wurde die erste Sekretärin, hast du schon gesagt, gell? Und Assistentin ihres Mannes. Sie hat sich quasi dann um ihn gekümmert, aber eigentlich war sie die Mutter und kümmerte sich um die Familie und den Haushalt. Und er wurde recht schnell zu Putins größten Feind, weil er einfach so eine Fähigkeit hatte, die Massen zu begeistern. Und sein Programm war, gegen die Korruption der Regierung und Putin vorzugehen. Er hat eine eigene Organisation aufgebaut, die besteht aus Lokalpolitikern, Journalisten und Aktivisten, die zum Beispiel das berühmt-berüchtigte Video zu Putins Protzpalast und dem enormen Reichtum produziert. Das ist ja recht bekannt, gell?
Mhm. Deshalb, glaube ich,
wir packen euch mal einen Link zu den Videos in die Shownotes rein, dann könnt ihr das sehen. Die Organisation, die wird heute in Russland als extremistisch eingestuft, wie eine Terrororganisation. So ähnlich wie die Hamas, was ja völlig verrückt ist.
Nur 5 Jahre später, schon 2013, ging für Nawalny dann eine Odyssee los. Man verurteilte ihn in einem Prozess zu einer 5-jährigen Haftstrafe aufgrund von angeblicher Unterschlagung. Der Europäische Gerichtshof, der sorgte dann dafür, dass das Urteil wieder aufgehoben wurde. Dann kamen aber sofort andere hinterher. Ja, deswegen war er auch vorbestraft und deswegen hat man ihn aus Deutschland kommen dann verhaftet, weil er angeblich gegen Bewährungsauflagen verstoßen habe. Und obwohl Julia in Russland die First Lady der Opposition genannt wurde, hat sie sich im Hintergrund gehalten. Als Begleiterin und Unterstützerin haben wir euch schon erzählt. Also sie selbst hat nie politische Aufrufe oder irgendwie sowas gestartet, aber dann ab und zu auch schon mal einen rausgehauen. Den ehemaligen Leibwächter von Putin, ja, den hat sie zum Beispiel als Dieb, Feigling und unverschämten Banditen bezeichnet, aber nur weil der gesagt hatte, er wolle aus ihrem Mann Nawalny Hackfleisch machen. Also da hat die überhaupt gar keinen Spaß mehr verstanden.
Die Kritik an Putin hatte für die Familie weitreichende Folgen. Man überzog sie schon vor der Vergiftung mit Prozessen. Die Familie wurde beschattet, Bankkonten wurden eingefroren, Razzien in ihrem Zuhause durchgeführt und Julia selbst soll einmal Vergiftungssymptome gezeigt haben.
Ja, wissen wir natürlich auch nicht, wie das war. Genau. Aber fest steht, der war im Knast, kam wieder raus, war im Knast, kam wieder raus, kam wieder raus, kam wieder raus und war wieder im Knast.
Nawalny ist aber nicht nur Robin Hood.
Anfangs ist er in der liberalen Partei, aus der er aber rausfliegt, weil er nationalistische und fremdenfeindliche Dinge äußert. Nur ein paar Beispiele. In seinem persönlichen Blog nennt er Bürgerrechtler quasi-liberale Wichser, Homosexuelle nennt er Schwuchteln und die können eigentlich weggesperrt, sagt er. Und bei der Bürgermeisterwahl für Moskau 2013, da ist er angetreten, er wollte Bürgermeister in Moskau werden, erzielt er fast 30%. Gewonnen hatte er die Stimmen allerdings unter anderem durch nachweislich falsche Zahlen. Die Hälfte der Moskauer Kriminalität käme von Einwanderern aus dem Kaukasus. Tschetschenen hat er als Kakerlaken bezeichnet. Was schon krass ist, gell? Mhm, und später hat er seine Sprache zwar entschärft, aber was sein wirklicher politischer Plan war, das weiß man nicht. Im Fokus stand vor allem der Kampf gegen Korruption, Putin und das Regime. Er war mehr ein Aktivist dann als ein Politiker.
Und auch in der Ukraine sieht man ihn kritisch. In ukrainischen Medien zum Beispiel wird auch jetzt eher überwiegend distanziert über den Tod berichtet, weil er, als die Krim von Russland annektiert wurde, in seinem Blog schrieb, dass die Krim nur durch eine illegale Entscheidung des Tyrannen Chruschtschow an die Ukraine gelangte, ne? Was er als Beleidigung der Russischen Föderation bezeichnete. Mhm. Er verglich die Krim mit einem Wurstbrot und sprach sich für ein neues Referendum aus, mit dem der Streit um die Halbinsel gelöst werden soll.
Im Sinne Russlands wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja, er hatte da eher so einen kolonialen Blick auf die Ukraine.
Ja, wie die Vlade ja auch, gell?
Ja.
Die Konfrontation mit dem russischen Regime gipfelt im August 20 in der Vergiftung Nawalnys mit dem Nervengift Novichok. Was dann passiert, habt ihr alle mitbekommen. Er ist ins Koma gefallen.
Andrea, was denkst du über dieses Paar bis hierhin?
Ach, weißt du, bei mir sitzen so oft Menschen, die sagen, wissen Sie, wir gelten in unserem Freundeskreis als Traumpaar. Und wenn unsere Freunde oder die Familie wüsste, dass wir hier bei Ihnen sind, die würden vom Glauben abfallen. Drum bin ich da auch immer sehr vorsichtig, was ist wirklich wahr und was ist der Schein?
Naja, fest steht, dass die zwei natürlich schon in einer gewissen Weise Grenzgänger sind, ne? Beide.
Ja, offensichtlich haben sie auch eine ähnliche Vision zusammen.
Dass die beide da so wirklich ein Leben in ihrem eigenen Auftrag, wobei wir ja noch gar nicht wissen, wie ihr Auftrag eigentlich aussieht, in ihrem eigenen Auftrag führen, ist schon eigentlich eher ungewöhnlich, glaube ich, oder? Dass beide so da mitziehen, also muss man schon auch mögen. Ja?
Ich finde, bis hierhin haben wir nur mitbekommen, sie haben sich sehr jung kennengelernt.
Mhm. Ja.
Sie treten ja beide gemeinsam in eine Partei ein, beide sind Akademiker und beide, so scheint es, wollen ein anderes Russland.
Kann man
und
sagen.
Was ich ganz wichtig finde aus meiner Sicht, sind die beiden in jedem Fall ein gutes Team.
Absolut.
Inwieweit das sich auf die Paarebene auswirkt, kann ich natürlich nicht sagen. Aber sie sind zumindest ein gutes Team. Und das ist auch schon mal was.
Der Giftanschlag. Zum Hintergrund, in den Tagen und Wochen vor der Vergiftung gab es Proteste in Belarus und Alexei hat gepostet.
Bald gibt's eine ähnliche Revolution in Russland, die Wladimir Putin und den Geheimdienst wegfegen werden.
Tja, und seine Videos wurden mehrere Millionen Mal geklickt.
Wie eigentlich fast alle seine Videos. Es ist zum Zeitpunkt der Wahlen in Sibirien. Nawalny kommt am 18. August 2020 in Tomsk an. Und bevor er nach Tomsk kam, soll er noch in Novosibirsk gewesen sein. Die haben da die Dokumentation Nawalny gedreht. War, glaube ich, eine CBS-Dokumentation, die dann auch einen Oscar bekommen hat.
Genau. Diese Dokumentation packen wir euch auch später in die Shownotes. Er und sein Team alle checken im Hotel Xander ein. 7 Zimmer sind gebucht für 4 Personen. Aber Nawalny übernachtet in einem anderen Zimmer als dem für ihn gebuchten. Ne, wahrscheinlich aus Vorsichtsmaßnahmen. Sein Team hatte noch ein Haus angemietet, um das Filmmaterial aus Novosibirsk zu schneiden. In der Stadt soll er sich unauffällig bewegt haben. Öffentliche Kameras soll er gemieden haben, Kreditkarte nicht benutzt. Da war er mal spazieren und hat sich mit Anhängern getroffen.
Russische Medien behaupteten später, er war am Abend vor der Vergiftung feiern. Das stimmt aber nicht. Das wurde von der russischen Polizei später dann auch revidiert. Er war um 21 Uhr noch in einem Fluss schwimmen, 2,5 Stunden von Tomsk entfernt. Und währenddessen war sein Zimmer im Hotel unbeaufsichtigt. Um 23 Uhr kommt er dann zurück, trinkt mit seinem Team noch einen Cocktail an der Hotelbar. Und da ist es dann 22:45 und um 23:30 geht er schlafen.
Das Recherchenetzwerk Bellingcat, die Insider, der Spiegel und CNN beweisen später eine systematische Überwachung Nawalnys seit, und jetzt kommt's, spätestens dem 16. Januar 2017.
Also schon 3 Jahre.
Einen Monat, nachdem Alexei gesagt hatte, für die Präsidentschaft in Russland kandidieren zu wollen, ging das los, ne? Mhm. Genau, 3 Jahre.
3 Jahre
schon.
Vorher. Mhm.
Ihr Ergebnis, und das ist der Hammer, FSB-Mitarbeiter, also des Geheimdienstes in Russland, darunter Spezialisten für giftige Stoffe, hätten Nawalny für seine Reisen beschattet. Insgesamt unternahmen diese FSB-Truppe 37 Reisen zu den gleichen Zielen, zu denen Nawalny zwischen 2017 und 2020 mit dem Flugzeug oder dem Zug reiste.
Das hört sich jetzt so an, als wären das irgendwelche Nachrichten so, aber das ist tatsächlich so gewesen, dass dieses Recherchenetzwerk Bellingcat Telefondaten gekauft hat, die konnte man zu dem damaligen Zeitpunkt in Russland einfach so kaufen, und hat festgestellt, dass diese Personen immer mit der Gruppe mitreisen. Und sie haben es dann auch geschafft, diese Personen zu identifizieren, weil dann haben sie ganz schnell gesehen, oh, das sind ja alles FSB-Leute.
Drei Mitarbeiter seien Nawalny nach Novosibirsk, wo er mit seinem Team war, und nach Tomsk gefolgt, wo er dann schlussendlich vergiftet wurde.
Und die Investigativjournalisten von Bellingcat haben auch festgestellt, dass es Kommunikationsspitzen, das heißt gehäufte Telefonate zwischen diesen FSB-Mitgliedern gab, und zwar genau für den Zeitraum kurz vor der Vergiftung. Und als Nawalny vom Hotel aus zum Flughafen fuhr, und zwar in Tomsk.
Donnerstagmorgen, 6.05 Uhr. Nawalny trifft sich mit seiner Assistentin Kira, um zum Flughafen zu fahren. Sein Team bleibt noch in Tomsk, um weiterzuarbeiten. Dann steigen sie in die Maschine Flugnummer 2614. Das ist ein Linienflug nach Moskau. Der Flieger startet mit minimaler Verspätung. Innerhalb der ersten halben Stunde fühlt er sich unwohl.
Von 8.30 Uhr bis 8.50 Uhr verbringt Alexei auf der Flugzeugtoilette. Er schreit plötzlich entsetzlich, wie Passagiere später erzählen, gibt es auch ein Video von. Nach eigener Aussage spürte Nawalny währenddessen, trotz des gequälten Schreins, das war wirklich krass, wie der da geschrien hat, keine Schmerzen, sondern irgendetwas ganz anderes, viel Schlimmeres.
Wahnsinn.
Dann kommt er aus der Toilette, bricht zusammen, wird bewusstlos. Die Flugbegleiter und eine Krankenschwester, die zufällig an Bord ist, kümmern sich. Und der Pilot entscheidet sich zur Notlandung am Flughafen Omsk.
Mhm. Eine mutige Entscheidung, muss man sagen. Ne? Dank dieses Piloten landet das Flugzeug dann um 9.01 Uhr in Omsk. Da gab es dann schon ein medizinisches Team des Flughafens, das vor Ort war, weil der hat es gemeldet. Und es kommt zwei Minuten später an Bord, stellt fest, dass Nawalny intensiv medizinische Behandlung braucht. Ein Rettungswagen wird sofort angefordert und bringt Nawalny 10 Minuten später in die städtische Klinik in Omsk. Man bringt ihn in die toxikologische Abteilung. Gab es da in der Klinik in Omsk, weil eine Vergiftung vermutet wird. Und dort behandelt man ihn, und das war sein großes Glück, mit Atropin.
Was ist Atropin?
Atropin ist ein Medikament, das gegen alle Arten der Acetylcholinesterase-Hemmer eingesetzt wird.
Was ist das?
Das ist das Gift, mit dem er da vergiftet wurde, gehört in diese Gruppe. Das ist ein Stoff, wie muss man sich das vorstellen, das verhindert, dass der Botenstoff zwischen Nerven wieder abgebaut wird. Mhm. In der Folge stehen die Nerven unter Dauerstrom, so kann man sich's vorstellen. Mhm. Und dieses Atropin hilft, das zu mindern. Jetzt denkt man sich, wie konnten die das rausfinden? Es gibt auch Vergiftungserscheinungen, zum Beispiel von Düngemitteln, die ganz ähnlich sind. Und deswegen ist es relativ weit verbreitet.
Aber es war sein großes Glück, dass er dieses Medikament bekommen hat.
Das hat ihm das Leben gerettet, ganz sicher.
Am Donnerstagabend gab das Krankenhaus dann bekannt, dass Nawalny im Koma liegt und beatmet wird. Seine Kleidung wird ihm abgenommen und er bekommt sie, und das wird noch ganz wichtig, nie wieder. Am Donnerstag sagt die Klinik noch, es handle sich vermutlich um eine Vergiftung. Nachdem die Polizei aber eintrifft und nach Laboranalysen, die haben die dann nach Tomsk und nach Moskau geschickt, folgt die Kehrtwende.
Freitagabend sagt der Klinikchef, definitiv keine Vergiftung. Und die Frage steht natürlich, warum stehen Sie plötzlich nicht mehr zu der Diagnose, obwohl Sie ihn mit Atropin behandelt haben? Mhm. Das ist natürlich die Frage. Okay, weiß man nicht, warum auch immer. Fest steht, Sie haben sein Leben gerettet mit Atropin.
Und während all dem informiert seine Assistentin Kira, die ja bei ihm ist, das restliche Team in Tomsk. Auch Julia wird informiert, die kommt dann ganz schnell. Das Team in Tomsk eilt zu Zimmer 239 des Hotels, aus dem Nawalny am Morgen ja noch ausgecheckt hatte. Erst hieß es von der Rezeption, das Zimmer darf nicht betreten werden, und dann aber doch um 11.45 Uhr geht sein Team in den Raum.
Genau. Und sie filmen dabei und sammeln mit Gummihandschuhen alles ein, was sie da finden, weil sie natürlich auch denken, der ist vergiftet worden, selbstverständlich. Müssen wir da vielleicht noch Spuren finden, um das zu beweisen. Und der Hotelangestellte wollte dafür eigentlich die Erlaubnis der Polizei. Und sein Team hat sich dem aber widersetzt und sind da einfach rein.
Was für ein Krimi.
Ja, Wahnsinn ist das, gell?
Wahnsinn.
Ja.
Unglaublich, oder?
Mhm.
Sein Team verpackt die gesicherten Gegenstände und die fahren dann mit dem Auto von Tomsk nach Novosibirsk. Da steigen sie dann in den Flieger und fliegen zum Krankenhaus, das ja in Omsk liegt. Ja, und dort werden dann die gesicherten Gegenstände verpackt. Ja, im Handgepäck. Darunter sind auch Wasserflaschen. Und eine dieser Flaschen hat später mikroskopisch kleine Spuren von Novichok aufgewiesen. Wir erinnern uns, die Ärzte im Krankenhaus haben gesagt, nö, da ist irgendwie, der ist nicht vergiftet. Doch, es war dann doch so.
Müssen wir noch kurz erzählen, Novichok ist eine Gruppe von Wirkstoffen, die allesamt chemische Kampfstoffe sind. Das heißt, es ist ein chemisches Nervengift. Ich habe vorher schon erzählt, ungefähr wie das wirkt. Und es ist eins der potentesten. Und das Gemeine an diesem Gift ist das, dass man es später nur noch ganz schwer nachweisen kann. Auf jeden Fall haben Mitreisende angegeben, dass Nawalny seit dem Morgen nichts außer dem Tee am Flughafen zu sich genommen hat. Aber fest steht, er liegt im Koma, im Krankenhaus in Omsk und ist nicht außer Lebensgefahr, aber er ist auf jeden Fall auch nicht gestorben.
Seine Frau, Julia, reist sofort zu ihm. Sie kommt ins Krankenhaus. Da sind tatsächlich mehr Regierungsangestellte als Ärzte. Es gibt da Szenen, wo diese völlig aufgelöste Frau da im Krankenhausflur steht und sagt, sie will jetzt zu ihrem Mann. Und die lassen sie aber erstmal nicht.
Total. Und die hat wie wild nachgedacht, wie können wir jetzt helfen? Was können wir denn tun? Genau. Sie hat natürlich zu Recht vermutet, nachdem auch die Aussage von dem Krankenhauschef, der ist vergiftet worden, dann doch nicht. Wir können dem Krankenhaus überhaupt nicht trauen. Wir müssen irgendwas unternehmen.
Und sein Team hat von Anfang an gedacht, klar, der ist vergiftet worden. Das macht man in Russland so. Ja? Mhm. Dementsprechend haben die ja auch die Wasserflaschen und alle möglichen Gegenstände gesichert.
Genau.
Und nur weil seine Frau kämpft wie eine Löwin, überlebt er. Es ist nämlich Julia, die sich vor dem Krankenhaus in Russland an die Presse wendet. Da sind mittlerweile viele Kamerateams und um eine Ausreise ihres sterbenskranken Mannes nach Deutschland bittet. Und sie fordert Putin aktiv dazu auf, ihn gehen zu lassen. Und sie sagt, in jedem Augenblick habe ich gedacht, ich muss ihn hier rausholen. Ich wusste, dass ich nicht schwach werden darf. Ich bin seine Frau. Wenn ich umfalle, fallen die anderen alle nacheinander auch um.
Und der Putin, der hat dann auch tatsächlich reagiert. Der war in irgendeiner Konferenz und hat gesagt, die russischen Behörden wären es gewesen, die die Ausreise Nawalny da aus irgendwelchen Rechtsgründen verhindert hätten. Aber er persönlich, er hat überhaupt nichts dagegen. Und er hat jetzt die russischen Stellen angewiesen, den Flug, das heißt die Ausreise, zu erlauben. Ausreise wohin? Es ging um Deutschland.
Wieso eigentlich?
Weil die Charité eins der besten Krankenhäuser Europas ist und sie wollten auf jeden Fall in den Westen.
Sie wollten in ein Krankenhaus, in dem sie sich sicher gefühlt haben. Hundertprozentig haben die Kontakte zur Regierung gehabt, ganz sicher, und haben da schon angefragt, ob es denn okay wäre, dass sie ihn dahin bringen.
So, und dann fliegt ein deutscher Privatjet, ein Ambulanzjet ist das, kommt übrigens aus Nürnberg mit einem deutschen Ärzteteam nach Omsk. Der Flug nach Berlin wird auf Anordnung der russischen Behörden jedoch nicht wie geplant abheben, sondern auch erst am nächsten Tag. Was für ein Wettlauf mit der Zeit. Ihr müsst euch das vorstellen, der Mann im Krankenhaus, man weiß nicht, jede Sekunde zählt.
Der Mann liegt im Koma.
Im Koma. Und die russischen Behörden sagen dann, Begründung, die Piloten, die Deutschen, die müssen jetzt nach deutschem Recht erstmal Ruhezeiten einhalten. Nawalnys Team und seine Frau vermuten natürlich absichtliche Verzögerung, um die Ursachenforschung zu erschweren. Markus hat es uns schon erklärt, Novichok ist nach einiger Zeit nicht mehr nachweisbar.
Genau.
Und dann passiert's, einen Tag später dürfen sie dann abheben.
Und in Berlin nach der Landung wird er dann mit einem Bundeswehrkrankenwagen in die Charité gebracht. Ja. Und um weitere Mordversuche auszuschließen, unter Personenschutz des Bundeskriminalamts gestellt. Und das Erste, was Alexej Nawalny postet, als er aus dem Koma wieder wach wird, ist:
Meine Frau Julia hat mir das Leben gerettet. Auf jeden Fall ist es so, dass er sich wieder erholt.
Er lebt 5 Monate in Deutschland, übrigens im Schwarzwald.
Im Schwarzwald macht er seine Reha und erholt sich auch wieder.
Und dann macht er etwas, was viele nicht verstehen. Er geht wieder zurück nach Russland. Wie muss das für seine Frau Julia gewesen sein, die gerade ihren Mann gerettet hat? Das können ja viele nicht nachvollziehen, ne?
Für mich klingt es wie jemand, der so von seinen eigenen Zielen überzeugt ist, von seinen Idealen. Und dieses Ideal, das ist so vorherrschend, dass alles andere sich dem unterordnet. Das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe.
Kannst du das nachvollziehen?
Also, aus meiner Sicht, ich hätte zu viel Angst. Ich würde da eins und eins zusammenzählen und würde mir denken, um Gottes Willen, das mache ich doch nicht nochmal. Vor allem, wenn ich weiß, da will mir jemand ans Leben.
Da war ja eine ganz große Diskussion. Jeder hat erwartet, wenn er zurückgeht nach Russland, dass er entweder ins Gefängnis kommt oder wieder umgebracht wird oder wie auch immer. Auf jeden Fall wird er kein normales Leben mehr weiterführen. Ja. Also ich persönlich finde tatsächlich das auch schwierig, diese Entscheidung zu treffen. Auch aus Sicht seiner Kinder. Die gibt es ja auch noch. Ja. Ich ordne meine Familie der Sache unter. So ist es ja eigentlich.
Naja, ich gehe jetzt mal davon aus, er wird das schon mit seiner Julia besprochen haben.
Das hat er bestimmt.
Also davon gehe ich aus. Natürlich. Und die Frage ist natürlich immer, willst du jemandem vorschreiben, was er zu tun hat? Oder unterstützt du ihn? Also trägst du das mit, diese Entscheidung?
Richtig.
Und für mich klingt es, wie wenn er das mit ihr so entschieden hat.
Ich würde sogar
das ist ja eine weitreichende Entscheidung.
Ich glaube auch, dass er seine Kinder mit einbezogen hat.
Er hat seine Kinder mit einbezogen, weil seine Tochter hat zu diesem Punkt auch ein Interview gegeben. Und die Frage stellt sich gar nicht bei den Kindern. Das ist völlig klar. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt mal versetzen in Menschen, die in Russland leben, in diesem System leben. Ja. Wir haben Freiheit hier. Wir können uns äußern.
Ich glaube, da hast du recht, Spatzel.
Und in Russland, das haben wir jetzt ja auch gerade gehört, ja, also was passiert, wenn du da in der Opposition bist, was anderen Politikern auch schon passiert ist. Und wofür diese zwei Menschen gekämpft haben, das hat sie auch mal gesagt, es ist, wir kämpfen für die Familien in Russland, wir wollen einfach frei leben in einem demokratischen Land und nicht ständig Angst haben müssen, was wir sagen. Ich denke, dass das unfreie Leben für die so schwierig ist, dass sie die Sache über ihr eigenes Leben stellen.
Gehen wir mal davon aus, er wäre in Deutschland geblieben. Und er hat ja vorher gekämpft. Er hat ja auch, er war Hoffnungsträger. Wie hätte das ausgesehen? Das hätte natürlich schon auch so ausgesehen, wie er bringt jetzt sich in Sicherheit, ja, und die anderen lässt er halt einfach da. Ist wie der Anführer, der dann einfach, der Kapitän, der vom sinkenden Schiff als erster springt. So ein bisschen so ein Gefühl hätte ich da gehabt. Hm. Und jetzt muss man ja auch ehrlich sagen, das ist jetzt dramatisch, aber er geht als Held jetzt da ein, wenn man mal ehrlich ist, in die Geschichte.
Ich frage mich, wie das für die Julia gewesen sein muss. Weil die hat ja wirklich alles gegeben. Ich meine, ihr müsst euch das vorstellen, sich mit Putin anzulegen, um den Mann da auszufliegen. Und irgendwann war klar, sie gehen wieder zurück. Und du weißt, was passiert, wenn du wieder zurückgehst. Das ist schon hart.
Hm. Vielleicht hat er das auch unterschätzt. Vielleicht hat er auch gedacht, der Fall ist jetzt so publik geworden, die können ihn doch nicht einfach einsperren.
Dazu muss man sagen, zu dem Zeitpunkt gab es auch noch keinen Ukraine-Krieg und die Repressalien in Russland waren auch noch nicht so wie heute. Ne? Er kannte das schon, er ist immer inhaftiert worden und kam dann aber auch irgendwann wieder frei.
Ja.
Vielleicht hat er das auch ein bisschen unterschätzt. Jetzt ist er natürlich schon vergiftet worden. Insofern, die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal passiert,
und Sie
ist
wissen,
natürlich
dass es,
relativ
dass es
hoch.
Eine FSB-Vergiftung war. Hätte ja auch einer von den Oligarchen gewesen sein können, den er da immer ans Bein gepinkelt hat. Das hat er auch ganz oft gemacht. Aber es war der Staatsapparat. Und dementsprechend muss er doch eigentlich schon davon ausgehen, dass irgendwas in der Richtung wieder passiert.
In Deutschland wird nämlich Novichok an einer dieser Wasserflaschen nachgewiesen von einem Labor der Bundeswehr-Universität in München, aber auch von anderen ausländischen
eins
Laboren.
In Frankreich, eins in Schweden, glaube ich. Gell?
Genau. Und dann, ihr erinnert euch vielleicht an das Video von Nawalny, wo er einen seiner Attentäter, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, reingelegt hat. Gibt's bei YouTube, packen wir euch auch in die Shownotes.
Das ist eine unglaubliche Geschichte.
Unfassbar.
Weil das Recherche-Konglomerat Bellingcat hat rausgefunden, eben wer diese Personen waren, die die Nawalnys da immer verfolgt haben. Und Nawalny hat gesagt, wir rufen die einfach an. Ich tue so, als wäre ich einer vom FSB und red mit dem. Schau mal, was passiert.
Genau, und behaupte einfach, ich muss einen Bericht schreiben, über was ist da falsch gelaufen bei der Vergiftung von Nawalny, warum lebt der Mann noch? Er ruft einen nach dem anderen an, die ersten legen auf und ein Chemieexperte ist am Telefon und der spricht mit ihm.
Der sagt, was passiert ist, dass sie das Gift in die Unterhose gepackt haben, weil da wird es über die Haut aufgenommen und verspätet
und
wird.
Und das wäre der Grund, warum er seine Kleidung nicht mehr bekommen hat.
Richtig, im Krankenhaus. Mhm. Ganz genau. Sie haben die Spuren des Gifts von ihm im Krankenhaus abgewaschen, damit es nicht später rauskommt.
Und dieser Chemieexperte sagt, ja, also er und die anderen machen sich riesen Gedanken, was da schiefgelaufen sein soll, weil eigentlich hätte die Dosis Novichok gereicht. Was sie nicht eingeplant hatten, waren die Notlandung in Omsk des Piloten.
Und die Atropinbehandlung im Krankenhaus.
So. Auf jeden Fall dieses Video über 100 Millionen Klicks ging um die Welt.
Absolut.
Und wenn man sich das anschaut, ist man wirklich fassungslos.
Okay, wir springen zurück. Die ganze Familie Nawalny hat die Entscheidung getroffen. Der Alexei Nawalny geht zurück nach Russland.
Und Julia begleitet ihn.
Und Julia begleitet ihn.
Die Kinder allerdings nicht. Die Verhaftung.
Als Nawalny da wieder hergestellt war, fliegen beide erhobenen Hauptes zurück. Und
siehst
im Flieger.
Du? Erhobenen Hauptes.
Erhobenen Hauptes, das war für die ganz wichtig. Mhm. Im Flieger selber waren eigentlich fast nur Kameras. Aber es gibt ganz viel Material aus diesem Flieger. Und dann sagt er: Kellner, bringen Sie uns Wodka, wir gehen nach Hause. Und das ist ein Zitat aus so einem russischen Kultfilm, wohlwissend, dass sie nach der Landung wahrscheinlich verhaftet werden.
Der Flieger wird umgeleitet und landet nicht an dem Flughafen, wo er eigentlich landen sollte, weil dort mittlerweile Massen stehen und demonstrieren. Mhm. Dann landet der Flieger eben an einem anderen Flughafen, wo nicht so viele Journalisten stehen und nicht so viele Demonstranten. Alexei gibt Julia vor der Passkontrolle das letzte Mal einen Kuss in Freiheit und wird dann festgenommen. Und sie sagt dann später, sie geht aus dem Gebäude raus, sie weint auch nicht, sie steigt dann in ein Auto und sagt in die Kameras: Alexei sagt, dass er keine Angst hat und ich habe auch keine Angst und ich fordere euch alle auch dazu auf, keine Angst zu haben.
Na, bis jetzt kam er ja auch ganz oft immer wieder frei, nur dieses Mal nicht.
Putin, der Single und die Instagram-Nawalnys.
Putins Privatleben wird ja wie so ein Staatsgeheimnis gehütet. Von dem weiß man eigentlich gar nichts. Man weiß, er ist geschieden, er hat zwei Töchter. Die haben beide in Russland irgendwelche wichtigen Posten. Ich weiß nicht genau, was sie machen. Und angeblich soll seine Frau die Öffentlichkeit viel zu much gewesen sein, much too much. Die hat sich da zurückgezogen und seit 2013 ist Putin offiziell Single. Keine Ahnung, was da passiert ist. Niemand weiß es.
Aber Putin soll eine Freundin haben, und zwar die gelenkigste Frau Russlands.
Potzblitz.
Oh. Alina Kabayeva. Sie war Superstar der rhythmischen Sportgymnastik. Hm. Mit ihr soll er auch zwei Söhne haben. Die sollen aber mit ihr in der Schweiz leben, in Lugano, zumindest bevor Putin die Ukraine angegriffen hat. Viel weiß man aber nicht. Und anders ist das bei den Nawalnys. Die sind total öffentlich. Du kannst ihnen bei Instagram folgen. Auch sein Account ist immer noch aktiv. Wird wahrscheinlich von seiner Frau oder seinem Team betrieben. Mit 3 Millionen Followern. Mhm. Ihre hat 1 Million. Ich habe mir beide Accounts angeschaut und besonders ihren jetzt. Und das ist total nett. Du siehst da eine ganz moderne Mutter mit Teenager-Kids. Die könnte eigentlich deine Freundin sein. Mal mit Sneakern und Hoodie am Strand, alle hüpfen hoch. Mal
ein Familienaccount, gell?
Familienaccount, ja. Mal ganz schick mit ihrer Tochter. Und man sieht ganz viele Bilder, ungeschminkt, mit ihr und Alexei. Und unter diese Bilder schreibt sie ganz oft echte, große Liebe und beste Freunde. Also ganz sympathisch. Wir packen die Accounts auch mal in die Shownotes, wenn es euch interessiert. Die Löwin und der rote Pullover. Um ein Zeichen gegen unfaire Behandlung vor Gericht zu setzen, trägt Julia einen auffallend roten Pullover bei einem der vielen Verhandlungen im Gerichtssaal. Und davon gab es ja ganz, ganz viele. Tausende andere Russinnen unterstützen sie und posten sich auch in roter Kleidung in den sozialen Netzwerken. Und eine Modejournalistin aus Russland verwandelt das dann in ein Hashtag und lud ein Foto von sich in einem roten Grollkragenpullover auf Instagram hoch. Und dazu schrieb sie: Heute trage ich rot als Zeichen der Unterstützung für Julia Nawalnaja sowie für alle Inhaftierten und Verurteilten, die keine Angst haben, ihre Ansichten zu äußern. Wir sind bei Ihnen und bereit zu helfen. Flute die Szene mit Scheiße.
Im Januar 2021 drohte so ein Pro-Kreml-TV-Kanal, intime Dateien von Alexei Nawalny zu veröffentlichen, sollte Julia weitere politische Spiele spielen. Und was haben die jetzt eigentlich alles gemacht? Bankkonten eingefroren, die haben sie bespitzelt, die mit so vielen Prozessen überhäuft, dass es hier den Rahmen sprengen würde, das alles zu erzählen. Und das Perfideste, was da passiert, ist Propaganda. Weil all die vielen verschiedenen Kanäle, die Russland innerhalb Russlands hatte, gibt ja ganz viele kremltreue Fernsehstationen und Internetplattformen, die erzählen die aberwitzigsten, völlig unrealistischen Sachen von denen. Und das ist das Herz von Russlands Propaganda, Flood the Scene with Shit.
Ganz aktuelles Beispiel, Andrea. Jetzt gibt es Bilder in der russischen Presse von Julia Nawalnaja mit einem russischen Millionär, der aber mittlerweile in Großbritannien lebt. Mhm. Das ist übrigens auch einer der Männer, der die Ausreise mit diesem Ambulanzjet bezahlt haben soll.
Ah, also sozusagen ein finanzieller Unterstützer, ein Sponsor.
Richtig. Mhm. Ja, mhm. In Russland heißt es jetzt aber, sie hat schon wieder einen neuen. Das stimmt aber gar nicht. Das ist ein ganz altes Bild, was vor Jahren mal entstanden ist.
Mhm. Alte Geschichte ist, der Nawalny ist drogensüchtig.
Ja, alkoholsüchtig, also wirklich alles, was geht. Und ich frage mich die ganze Zeit, wir als Familien haben ja manchmal schon so unser Häsel, ne, so in Partnerschaften und so. Aber ich meine, die hatten ja wirklich den Endgegner. Mit allem, was da passiert ist, wie schafft man sowas? Ich finde das so unfassbar.
Ich finde, man muss mal grundsätzlich sagen, sie hatten auf jeden Fall den Endgegner, aber sie haben auch gegen den Endgegner verloren.
Ja, das stimmt.
Es ist ganz tragisch, so ist es. Sie haben mit Ansage gegen den Endgegner verloren. Mhm. Und ich habe mir diese Dokumentation angeschaut, zusammen mit dem Spatzl. Da war ja eine Kamera dabei, sowohl bei dem Giftanschlag, auch vorher, nachher und so weiter. Und ich habe in diesem Alexej Nawalny einen gesehen, der sich, glaube ich, ein bisschen gefühlt hat wie ein Popstar. Ich glaube, dass der auch schon so ein bisschen sich unangreifbar gefühlt hat. Allerdings nach dem Giftanschlag dann doch noch die Entscheidung zu treffen, wir gehen wieder zurück, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Bin sicher, den Giftanschlag hat er so nicht kommen sehen. Ne?
In der Reportage, von der wir erzählt haben, müsst ihr euch unbedingt anschauen, Oscar prämiert letztes Jahr, sagt er auch mehrmals, nicht nur durch die Blume, sondern er sagt, dass er eigentlich Präsident von Russland werden möchte. Das, ja, das sagt er schon ziemlich klar. Ja?
Er hat sich als definitiv als Präsident von Russland gesehen. Ne? Mhm. Das Ganze sagt er mehrfach, ungefragt.
Mhm. Ich frage mich nur, ob Julia nicht ab und zu gedacht hat, oh mein Gott, was tun wir hier? Ich glaube, das kann nur so gewesen sein. Weil als Mutter bist du ja auch immer im Schutz für deine Kinder.
Wie weit geht man da auch oder wie weit gehen die? Und das ist ja nicht einzuschätzen gewesen. Also ich denke mal, dass das mit diesem Giftanschlag schon eine Hausnummer war.
Auf jeden Fall.
Mit der nicht gerechnet wurde.
Glaube ich auch, ja. Aber trotzdem haben sie die Entscheidung, dann wieder zurückzugehen,
ja,
danach
ich ja
getroffen.
Das ist ja auch strange, wirklich, ganz ehrlich. Also entweder, weil man denkt, das wird mir nicht nochmal passieren. Ja, ich habe so viel Aufmerksamkeit jetzt von der Presse. Da bin ich irgendwie auch ein Stück geschützt, weil alle Augen richten sich ja jetzt auch auf ihn. Und auf der anderen Seite sehen wir ja jetzt gerade, was passiert ist.
Wahrscheinlich war das der Gedanke.
Und ich glaube natürlich einfach, wie hätte es auch ausgesehen, wenn er jetzt irgendwo anders hingegangen wäre und nicht mehr in sein Land zurück.
Naja, der war für die Russen natürlich der Held, ja.
Genau, sage ich ja, als Held und nicht als Feigling sozusagen. Ja,
richtig,
der sagt, ich bringe jetzt mich und meine Kinder und meine Frau in Sicherheit und meine Ideale, die könnt ihr euch jetzt sonst wohin nageln. Genau.
Ich weiß, dass es bei uns viele nicht verstehen können, weil wir von uns ausgehen, aber ich glaube, er wollte und er wusste ganz genau, was passieren kann. Auch seine Frau wusste das und auch seine Kinder wussten das. Aber ich glaube, diese Familie hat sich gedacht, wir zeigen so viel Mut, damit es die anderen auch tun. Er sagt einen ganz schönen Satz, ganz am Ende der Reportage. Steht auf, habt Mut, weil wenn nette Menschen wie wir nichts tun, wird sich nichts ändern.
So abgefahren, gell? Weil das ist ja eigentlich all das, was wir uns von Politikern wünschen. Dass sie für ihre Sache brennen,
ja.
Dass sie nicht die Kompromiss-Homies sind, ja. Dass sie nicht hier einen Kompromiss und da einen Kompromiss machen.
Was ich sehr bewundere im Sinne von Mut, sein Ideal da so zu verfolgen und die Angst sozusagen klein zu halten.
Ja, voll.
Ich glaube, bei uns ist die Angst viel größer.
Ja, oder die Notwendigkeit nach dem großen Schritt nicht ganz so groß. Im Grunde sitzen wir ja im Paradies. Wenn man sich das mal überlegt, was dort in Russland abgeht, da können wir uns nicht mal ansatzweise reindenken.
Ja, und ich glaube auch, Nawalny wollte nicht von Anfang an, deswegen haben wir die Geschichte auch so im Detail erzählt, Politiker werden. Aber der hat recht schnell mitbekommen, er macht hier Wind gegen Putin und kriegt sofort Gegenwind auf eine Art und Weise, die ja unfassbar war. Und ich glaube, der ist da richtig wütend geworden und seine Frau gleich mit. Und wenn ich das jetzt mir überlege, einem von uns würde es so gehen, ja? Du machst irgendetwas und du kriegst so einen Gegenwind. Entweder knickst du ein oder du wirst so richtig angestachelt und denkst dir so, nee, jetzt komme ich.
Jedem, den man fragt, der sagt, die Entscheidung nach Russland zurückzugehen, wie kann man so eine Entscheidung treffen? Ich glaube, die haben die alle zusammen getroffen und es ist wirklich so, wir können es nicht beurteilen, weil wir nicht in deren Schuhen stecken. Das ist schon richtig.
Also ich glaube, wir werden noch sehr, sehr, sehr viel von Julia Nawalny ja hören und ich finde, mit allem, was sie gemacht hat, ist sie eine der mutigsten Frauen der Welt. Und ihr Mann war es auch.
Auf jeden Fall hat er für seine Sache gebrannt und war sowas wie ein moderner Held, könnte ich jetzt mal sagen.
Ja, sehe ich übrigens auch so.
Andrea, was denkst du, was können wir alle von dieser tragischen Liebesgeschichte mitnehmen?
Also ich weiß nicht, was wir mitnehmen können oder was die Hörer oder Hörerinnen mitnehmen. Aber was ich mitnehme, das verrate ich euch gerne. Und ich denke, das ist hier ganz, ganz klar, dass die Julia aus meiner Sicht seine Entscheidungen nicht ertragen hat, wie es viele tun, sondern mitgetragen hat. Ich bin sehr sicher, dass das ein ganz großer Unterschied ist und das versuche ich gerne auch zu vermitteln. Und ich habe hier das Gefühl, ich glaube das.
Total gut, was du sagst, Andrea.
Das glaube ich auch.
Das ist übrigens auch der Grund, warum die jetzt noch nicht gebrochen da steht, sondern warum die mit so einer Haltung da steht, weil das ist der Unterschied.
Wir haben jetzt in diesem Podcast schon mehrmals von der Dokumentation Nawalny erzählt. Packen wir euch in die Shownotes, dafür gab es ja einen Oscar. Und es gibt auch eine zweite Dokumentation, wenn es euch interessiert. Becoming Nawalny heißt die, Putins Staatsfeind Nummer 1, findet ihr in der ARD-Mediathek. Ist von einem Journalisten, der mit dem Material aus Russland geflohen ist und zeigt aber so ein bisschen auch, wie Nawalny ein von sich selbst Getriebener war.
Was sicherlich auch stimmt. Wir möchten uns bei euch ganz herzlich bedanken fürs Zuhören heute. War heute mal ein Podcast der anderen Art. Ihr wisst, nächsten Dienstag gibt's wieder eine neue Folge und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
Das ist richtig.
Danke fürs Zuhören.